Ja, einen wunderschönen Abend auch von meiner Seite. Wer war gestern beim Kaleo-Festival? Hey, wow. Ist der Joel auch da? Ist der? Nee, gell. Aber auf jeden Fall, es war so cool, habe ich mir sagen lassen. Ich war selbst auch nur kurz da bei so einem kleinen Panel-Talk. Und einfach, wir sind so dankbar, Gott so dankbar, dass er versorgt hat. Ich weiß noch, das Team hat gesagt, oh, es sind erst 70 Anmeldungen, dann waren 100 am Anfang der Woche und am Ende waren es 200. Das heißt, sie sind voll versorgt worden, auch so finanziell, und es war einfach eine tolle Zeit. Und ich finde es so toll, dass die jungen Erwachsenen sich vernetzen, auch augsburgweit. Und das Schöne ist einfach, und deswegen nochmal ein großes Applaus an das Team, weil man muss auch einen Schritt gehen. Und viele haben gesagt, ihr seid verrückt, es ist viel zu groß, ja, es ist so. Aber sie haben geglaubt, Gott, du versorgst uns, und er hat es einfach gesegnet. Ich habe heute mit dem Orga-Team kurz gesprochen und die haben gesagt, boah, wir haben so viel Wunder erlebt, das war also großartig. Also, Dankeschön. Ich habe euch keinen Witz mitgebracht, aber was Witziges, und zwar von Pfarrer Sidney Lane aus Irland, an alle Nicht-Kirchgänger, die sich noch waschen, heißt es. 8 Gründe, warum ich mich niemals wasche. Also ihr seid natürlich das völlig falsche Publikum, weil ihr seid ja in der Kirche, aber trotzdem, ihr könnt, wenn jemand sagt, ich gehe doch nicht in die Kirche, könnt ihr Folgendes sagen. Also erstens, als Kind wurde ich zum Waschen gezwungen. Zweitens, Menschen, die sich waschen, sind Heuchler. Sie glauben, sie seien sauberer als andere Menschen. Drittens, es gibt so viele Seifensorten, ich wüsste nie, welche die richtige für mich ist. Viertens, ich habe mich früher gewaschen, aber es wurde langweilig, da habe ich damit aufgehört. Gottesdienst, ja, Besuch. Nochmal für die, die es am Anfang nicht gecheckt haben. So, fünftens, ich wasche mich immer noch, aber nur zu besonderen Anlässen, Weihnachten, Ostern. Sechstens, keiner meiner Freunde wäscht sich. Siebtens, ich bin noch jung. Wenn ich älter und schmutziger bin, dann wasche ich mich vielleicht. Und achtens, Leute, die Seife herstellen, sind eh nur hinter dem Geld her. So. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Zu einem heiligen Leben berufen. Was für ein seltsamer Titel. Nun, ich weiß nicht, was dieser Titel bei dir auslöst, kommt so ein bisschen drauf an, an was du denkst, wenn du Heiligkeit hörst. Ja, Heiligkeit ist oftmals negativ besetzt. Wir reden oft von Scheinheiligen. Ja, du bist so ein Scheinheiliger, der bist ja eigentlich gar nicht so, wie du tust, so heilig. Oder sagt einer, das ist ein komischer Heiliger. Ja, so können wir es verwenden. Vergehen und Fehler rechtfertigen manche Menschen oft mit dem Satz, ich bin eben nicht so heilig, zum Beispiel. Oder manche denken an Heiligkeit, es hat zu tun mit langen Roben. In dem Sinn bin ich besonders heilig, ja. So zum Beispiel Sandalen, Bärte, kein Sex, keine Witze, Stunden des Gebets, Fasten und Steinzellen. Nun, andererseits sagen wir natürlich auch gerne, es ist mir heilig. Das heißt, das ist mir konkurrenzlos wichtig, das ist mir einfach wichtig. Was bedeutet Heiligkeit in Bezug auf unser christliches Leben? Wie wird Heiligkeit in der Bibel verwendet? Nun, heilig sein heißt zunächst mal herausgenommen sein oder abgesondert sein für Gott und seine Absichten und Teil an seinem Wesen bekommen. In der Bibel ist zunächst Gott allein heilig, ganz anders als jeder andere und alles andere auf der Welt, vollkommen in seiner Reinheit und in seiner Moralität, getrennt von allem Unreinen. Gleichzeitig ist er der vollkommene Gute. Und wir werden ihn nie verstehen, und doch sind wir berufen, ihn zu kennen. Wir sind von ihm unterschieden, und doch will er uns die Qualität geben, die ihn von uns unterscheidet. Das Thema ist tatsächlich nicht eines, wo wir sagen, naja, komm, Heiligkeit, komm, gehen wir heim, nächste Woche ein neues Thema. Nein, es ist ein wichtiges Thema. Es ist so wichtig, dass es sozusagen einem Gebot gleicht. Ja, in unserem Text heißt es, wird auch zitiert vom Alten Testament, wie der euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr, sollt auch ihr heilig sein mit eurem ganzen Wandel. Und in 1. Thessalonicher schreibt Paulus an die Gemeinde, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, also dass ihr heilig werdet. Zwei Worte sind mir aufgefallen im Petrus Kapitel im Vers 13. Ganz zu Beginn heißt es darum. Und später steht im Vers 18 denn. Beide Worte weisen auf den Grund hin. Ja, wenn ein darum steht, dann fragen wir, warum? Warum darum? Ja, also so der Grund. Und wenn ein denn steht, dann wird das jetzt erklärt im Folgenden. Und der Grund der Heiligkeit liegt nicht in uns. Grund und Befähigung ist in Gott zu finden. Und darum heißt die Predigt zu einem heiligen Leben berufen, erstens, weil wir teuer erkauft sind, zweitens, weil wir eine neue Natur bekommen haben von Gott, drittens, weil wir durch Gnade dazu befähigt sind und viertens wollen wir uns kurz fragen, wie wachsen wir eigentlich in der Heiligkeit? Erstens, wir sind teuer erkauft. Das heilige Leben, zu dem wir berufen sind, die Gnade, auf die wir unsere ganze Hoffnung setzen sollen, so schreibt es ja Petrus, hat den Ursprung in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Gott hat alles bereits vor Grundlegung der Welt von Ewigkeit her geplant. Also das Kreuz ist nicht irgendwie Unfall oder menschliches Missgeschick gewesen. Es ist nicht Gottes Plan B, dass Gott gesagt hat, oh Mann, was mache ich jetzt? Jetzt haben die es verkackt auf der Erde, ja? Jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Nein, es war von vornherein klar. Längst vorgedacht, längst geplant, längst gewollt. Das heilige Leben hat seinen Grund und Ursprung im Loskauf, schreibt Petrus. Und hier ist das Bild eines Sklaven, eines Kriegsgefangenen. Diese konnten losgekauft werden. Und dieser Loskauf geschah mit Gold, Silber oder mit Geld, könnte man sagen. Und genau hier zerbricht das Bild. Denn wir sind mit dem teuren Blut Christi erkauft. Hier verwendet Petrus das nächste Bild, nämlich in dem Blut die heilschaffende Bedeutung, dass die heilschaffende Bedeutung hat aus dem Kult und aus dem Opfer. Es kommt alles aus dem Alten Testament und ist erfüllt in Christus. Jesus hat sich ja auch selbst als Lösegeld beschrieben, bezeichnet in Markus 10. Oftmals wird dieses Bild von den Schreibern des Neuen Testaments verwendet. Von vielen Theologen soll es rausgestrichen werden, am besten aus der Bibel. Aber warum ist es so? Weil Sünder unfrei sind. Ja, Paulus sagt erstmal, alle sind Sünder. Also wir können nicht sagen, ja, der Sünder ist unfrei und der und der. Nein, erstmal sind wir alle unter dieser Sünde, in dieser Gottesferne, in diesen, wir kennen Gott nicht. Wir werden in eine Welt geboren und es ist nicht so, dass wir aufwachen morgen und sagen, guten Morgen Gott, schön, dass es dich gibt, so wie Adam und Eva im Garten. Nein, es ist ganz anders. Es ist nicht so ein Automatismus. Es ist nicht so, dass wir Sünder uns jederzeit aus dem Sumpf der Sünde wieder herausziehen könnten, aus der Gottesferne uns von Schuld befreien können. Der Sünder steht nicht auf dem Nullpunkt, ja, was jeder gewesen ist, was ich gewesen bin, was ich getan habe, unterlassen habe, gesagt oder gedacht hat, das hat Geschichte gemacht, hat Auswirkungen. Und das Belastendste ist, dass das Herrenrecht Gottes bestritten wurde. Ja, also viele sagen, ja, ich habe Gott gar nicht verletzt, ja, er interessiert mich eigentlich auch gar nicht, so nach dem Motto, ja, was ist meine Sünde? Ja, eben, dass wir Gott nicht anerkennen als den, der er ist. Sozusagen der Aufständige, der jeder von uns ist, aufsässig, aufständisch in Gottes Augen erstmal, kann nicht wieder zum legitimen Träger staatlicher Gewalt zurückkehren. Wer abfällt, der steht auf der anderen Seite, ob er das will oder nicht. Und das ist das Unheimliche. Das Unheimliche auch am Menschsein. Paulus spricht davon, dass Gott den Menschen dahin gegeben hat. Im Neuen Testament spricht von den Mächten des Verderbens, die an uns wirken. Wir sind also dahin gegeben und völlig hilflos. Aber, und jetzt kommt's, wir sind losgekauft. Wir sind losgekauft. Losgekauft vom sinnlosen, verderblichen, vergeblichen Leben. Wie durch das makellose Lamm, schreibt Petrus. Jesus ist nicht bloß ein guter Kämpfer für eine tolle Sache, ein Märtyrer, oh mein, schade, viel zu früh gestorben. Nein, sein Opfer bewirkte Sühne. Damit ist sozusagen sind die Sünde und ihre Folgen wirklich ernst genommen. Also scheinbar war es viel tiefer, als wir es oftmals denken. Und Gott hat es ernst genommen. Gottes Anspruch an Heiligkeit ist bewahrt geblieben. Der Konflikt wurde ausgetragen und die Sünde wirklich ausgeräumt, die Schuld. Was will Petrus also hier sagen? Hey, euer Leben ist kostbar. Ihr seid losgekauft. Ihr wart so wertvoll für Gott. Ihr seid jetzt frei von allem Belastenden. Nun glaubt auch an diese Freiheit. Starrt nicht mehr wie gebannt auf die Zwangläufigkeiten eurer Sünde. Seid nicht so traurig über die scheinbare Ergebnislosigkeit eurer täglichen Mühen. Lasst euch nicht mehr einschüchtern. Ihr seid heilig gemacht. Ihr seid heilig. Jetzt lebt in diesem neuen Stand. Ihr seid teuer erkauft. Zweitens, wir sind zu einem heiligen Leben berufen, weil wir eine neue Natur haben. Wenn wir uns freikaufen lassen, also wenn wir Menschen sind, die das wirklich glauben und die Jesus annehmen als ihren Herrn und ihren Retter und Erlöser und Herrn und Herr sein lassen in ihrem Leben, dann ist etwas passiert. In Vers 13 steht, darum, ja, nochmal darum, also warum? Im Folgenden gibt es einige Aufzählungen, wie wir uns verhalten sollen, dass wir heilig sein sollen. Aber warum? Weil Gott, so heißt es ganz am Anfang des Briefes, Vers 3, weil Gott uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Durch die Erlösung sind wir also teilhaftig geworden, Teilhaber von Gottes Natur geworden. Das ist völlig übernatürlich, das ist völlig abgedreht. Also wenn du sagst, hey, bin auch nur ein normaler Mensch, bist du nicht. Verabschiede dich davon. Du bist kein normaler Mensch mehr, wenn du Christ bist. Ja, du bist nicht nur ein natürlicher Mensch, du bist ein übernatürlicher Mensch. Da ist etwas in dir passiert. Gottes Geist lebt in den Gläubigen. Paulus sagt, ihr seid ein Geist mit Christus. Das ist der Hammer. Was? Ein Geist mit ihm? Ja, das sind wir. Im ersten Korintherbrief, steht es. Und weil wir eine neue Natur haben, sollen wir jetzt nicht mehr uns den Begierden hingeben, den alten Begierden, die uns versklaven. Paulus lehrt uns im Römerbrief 12,2, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen sollen und unser Denken erneuern sollen. Was bedeutet es? Das heißt, wir gehören nicht mehr zum Schema dieser Welt, zu unserem eigenen Schema, wie wir gelebt haben, in unheiligen Begierden und Bestrebungen und Trends und Tendenzen. Die Welt ist das, wo wir herkommen. Und hier gibt es einen Bruch. Einen Bruch, der ist passiert. Christen unterscheiden sich von dem, was sie von Hause aus waren und was die Kinder dieser Welt immer noch sind. Und jetzt stopp, Vorsicht. Ja. Jetzt ich bin doch nicht besser, wir sind doch nicht und wir können doch nicht. Nein. Nicht falsch ausdrücken und verstehen. Wenn wir uns unterscheiden, das bedeutet doch nicht, dass wir uns gleichgültig oder gehässig abwenden oder uns sogar erheben über andere. Überhaupt nicht. Darum geht's nicht. Aber dann ist die andere Gefahr, dass wir uns möglichst anpassen an die christliche Umgebung. Jeder von uns kennt es, diese Spannung. Da ist ja auch was Wahres dran. Ja? Wir sind ja keine potenziellen Neinsager. Nein, Quatsch, ja. Hey, wir sind lebensbejahend, wir sind Christen, wir sind keine Weltverächter. Gott hat die Welt wunderbar gemacht. Unser Blick muss auf Jesus gehen. Er war voll in der Welt und doch war er, ich sag's mal so, voll heilig, ja, nicht von dieser Welt. Und genau dazu sind wir berufen, in diese Spannung hinein, dass wir uns der Welt verpflichten, aber zugleich auch eine Distanz wahren. Wir sind ausgesondert für Christus. Wir haben eine neue Verfassung in uns, eine neue Denkart in uns. Von Gott her. Das Leben mit dem Auferstandenen öffnet uns einen ganz neuen Horizont, wie wir leben, welche Maßstäbe wir haben für bestimmte Dinge. Das ist neu. Wir sind nicht mehr autonom. Ja, der Tommy ist nicht mehr autonom. Ich kann nicht mehr hingehen, wo ich will, machen, was ich will. Ich weiß mich unter Gottes Urteil, unter Gottes Herrschaft. Aber es ist cool, es ist geil. Weil das heißt auch, ich weiß mich auch nicht mehr unter irgendeine andere Herrschaft. Ja, ich bin nicht mehr abhängig von irgendwelchen Menschen, Dingen und Äußerlichkeiten. Wir haben eine Natur, neue Natur bekommen und deswegen sind wir heilig. In unserem Geist, das musst du mal sacken lassen. In deinem Geist, wenn du Jesus glaubst, wenn du ihm dein Leben gegeben hast, wenn du getauft bist, wenn du das glaubst, dann ist dein Geist vollkommen erlöst. Vollkommen. In deinem Geist bist du komplett Jesus ähnlich. Das wird nicht noch ähnlicher. Er ist vollkommen in dir. Aber eben nur im Geist. Ja? Und das muss sich jetzt auswirken. Ich schaue in den Spiegel und denke, ich bin immer noch der Alte. Nein, ja, ja, genau. Das muss sich auswirken. Und es darf sich auswirken in die Seele hinein, in unser Verhalten. Und ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Wir sind zu einem heiligen Leben berufen, weil wir durch die Gnade dazu befähigt wurden und werden. Nichts von dem, was Gott von uns will, nichts von dem, was er erwartet, müssen wir alleine tun und schaffen. So ist die Heiligkeit eine Frucht der Gnade. Es ist nichts, was wir selber aus uns rauspressen müssen. Ja, lange Gewänder und Bärte und Fasten und Beten und dann werden wir heilig. Nein, es ist der Heilige Geist in uns, der uns leitet zu einem heiligen Leben, der uns coacht, dazu komme ich gleich noch, der uns sensibel macht. Fakt ist aber, was auch für alle anderen wichtigen Dinge im Leben geht, und jetzt wird's nicht mehr so sexy. Wir rutschen nicht einfach leicht und locker in einen Christusähnlichen Lebensstil hinein. So, wachen auf am nächsten Tag, sagen, wow, ich bin Christ. Hey, wow, jetzt ist so ein Selbstläufer. Wir leben wie Jesus, wir sind wie Jesus. Es hat was Aktives von unserer Seite her, nämlich, dass wir uns nicht den Begierden hingeben, denen wir früher gedient haben. Also uns von etwas aktiv abwenden müssen. Uns nicht den Haltungen überlassen, die wir früher gar nicht anders leben konnten. Dass wir Frieden suchen und ihm nachjagen. Ich kann nicht mehr unversöhnt leben. Das geht nicht. Gott erlaubt es nicht mehr. Ich kann nicht einfach lügen, ohne dass der Herr anklopft. Ich kann nicht meine Frau anschreien, ohne dass es Konsequenzen hätte, dass er mir da sagt, hey, was hast du gemacht da? Versteht ihr? Das geht nicht. Und dazu brauchen wir ein weiteres Verständnis der Gnade. Ein erweitertes Verständnis der Gnade. Viele von uns haben eine unvollständige Vorstellung von Gnade. Leider. Und zwar so, ich will es euch erklären. Im Evangelium hören wir von der Vergebung und von dem himmlischen Erbe. Und das ist wunderbar. Und das ist grundlegend. Von der Liebe Gottes, wie er uns geliebt hat. Aber es ist nur eine Seite der Medaille. Wir haben vorher schon gehört, wir sind durch das Evangelium nicht nur beschenkt, uns ist vergeben, sondern wir sind auch freigesetzt von der Sünde. Wir sind befreit, zu einem abgesonderten Leben befreit, das nicht angepasst ist an die Kultur. Machen doch alle, ja? Keiner wäscht sich mehr, also wozu soll ich mich waschen? Ja, also quasi. Nein, nicht angepasst an den Zeitgeist. Bereit, dem Wort Gottes zu gehorchen, zu folgen, den Anweisungen der Schrift Folge zu leisten. Wir haben uns oftmals die Wahrheit nicht zu eigen gemacht, dass die Gnade uns befähigt, frei zu sein von Unreinheit im Herzen, im Verstand und im Körper. Eigentlich geht es darum, dass Gott uns fragt, Folgendes. Warum willst du länger auf dem Scheunenhof herumhängen und wie ein Huhn leben? Obwohl ich dich doch berufen habe, dich wie ein Adler aufzuschwingen zu einem außergewöhnlichen Leben. Wisst ihr, das christliche Leben ist mega attraktiv. Ich meine, nenn mir einen attraktiveren Menschen als Jesus. Ich kenne keinen. Und dazu sind wir berufen, so immer mehr zu werden wie er. Und das sollen wir aktiv angehen. Im 2. Korintherbrief 7 schreibt Paulus, weil wir solche Verheißungen haben, so viel geschenkt bekommen haben, Gott uns so viel zusagt, lasst uns von aller Befleckung des Fleisches, des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Heiligung vollenden bedeutet nichts anderes als Jesus nachahmen, seinen Lebensstil nachzuahmen. Wenn wir wie Gott denken, wenn wir immer mehr wie Jesus reden und seinen Lebensstil nachahmen, dann werden wir nicht leben wie der Rest der Welt. Dann werden wir nicht getrieben von Begierden, sondern wir werden kreativ sein. Wir werden innovativ sein in unseren Berufen, in der Gesellschaft. Wir werden von Reinheit geprägt sein. Wir verbreiten durch unser Leben, unser Handeln den Duft seiner Erkenntnis. Wovon sollen wir uns reinigen? Ich nenne mal so ein paar Sachen, die im Neuen Testament beschrieben sind. Also Dinge, die wir auch eigentlich nicht mögen. Ja? Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Streit, Unversöhnlichkeit, Habsucht, Begierde. Das sind so Haltungen. Aber auch Verhalten. Da geht es um Stehlen, um so unwahrhaftige Dinge, um Lügen, um Klatsch und Tratsch, Verleumdung, sexuelle Unzucht, also jede sexuelle Aktivität außerhalb der von Gott gegebenen Grenzen, Betrug, Abhängigkeit von Alkohol, Drogen, Computer, irgendwelchen Dingen, die ins Zentrum geraten und Jesus aus dem Zentrum vertreiben. Zerstörungswut. Ich bin mir sicher, keines dieser Dinge beschäftigen dich in irgendeiner Weise. Jeder von uns hat ein Thema. Und die Frage ist, was machen wir damit? Gnade ist die unverdiente Bevollmächtigung von Gott, die uns die Fähigkeit verleiht, zu tun, was die Wahrheit von uns verlangt, um die Frucht der Heiligkeit hervorzubringen. Versteht ihr, wir sind nicht hilflos, sondern Jesus, du hast alles vollbracht, du hast alles schon geschenkt. Also nochmal, wir sind zu einem heiligen Leben berufen, weil wir teuer erkauft sind. Zweitens, weil wir eine neue Natur haben und drittens, weil wir durch die Gnade befähigt sind. Und jetzt letzte kurze Frage, wie können wir in Heiligkeit wachsen? Lass uns kurz beschreiben, was bei vielen zu Beginn des Glaubens passiert. Also wenn du wirklich Jesus angenommen hast, so, also es gibt ja Leute, die vielleicht in einem christlichen Umfeld aufgewachsen sind oder andere, die sagen, Mai, keine Ahnung, hab so, und da sind schon im Umfeld der Kirche, aber es hat noch nicht Klick gemacht, ja, noch nicht. Aber plötzlich merkst du, doch, ich glaube, ich gebe Jesus mein Leben und ich folge ihm so. Und wenn du das tust, dann passiert diese Wiedergeburt, also was ich vorher gesagt habe. Und was passiert dann? Also erstens, wenn du gerechtfertigt wirst, also plötzlich merkst du, meine Sünden sind vergeben, krass. Ich muss nichts mehr tun, ich bin einfach geliebt. Gott liebt mich, das ist krass. Ja, dann werden uns bestimmte Dinge als Sünde bewusst, ist einfach so. Ja, die Heiligung hat begonnen. Meine moralische Auffassung ändert sich. Also zum Beispiel bei mir war es so, ich habe plötzlich gemerkt, ups, ich habe so Dinge zu Hause, die gehören mir gar nicht. Ich habe was mitgehen lassen von der Bundeswehr, so was ja üblich, macht ja jeder. Ich konnte es nicht mehr, ich musste es irgendwie zurückgeben. Also meine Moral, was ist denn jetzt los? Ich musste zu einem Priester gehen, ja, ein Pater, so super peinlich. Wir haben ja so Besinnungstage in der Schule, kennt ihr es auch? Besinnungslose Tage waren es mehr so. Aber auf jeden Fall habe ich da echt einen Pater richtig verletzt. Und Gott hat mir es gezeigt plötzlich, ja. Und es war mir so arg. Das ist Jahre her. Ich bin zu dem vormarschiert, der kannte mich gar nicht. Ja. Der hat wahrscheinlich ewig viele Schüler. Ich musste Dinge in Ordnung bringen. So. Zweitens, unmittelbar nach unserer Hinwendung zum Herrn, zu Jesus als Herrn und Retter, haben wir vielleicht erlebt, dass es einfacher war, irgendwelche Versuchungen zu überwinden. Frei von dem Empfinden der Sünde, ja, weil wir merken, wow, ich bin heilig gemacht irgendwie, ich will gar nicht mehr, ich kann locker über was hinweggehen. Beispiel bei mir, ich hatte zum Beispiel überhaupt kein Problem, mich an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Plötzlich. Was hat das mit Heiligkeit zu tun? Ja, heute habe ich mehr Probleme damit. Ja, heute muss ich darin wachsen. Aber solche Sachen. Ja, manche Dinge kann man überwinden. Ich muss gar nichts mehr anschauen. Irgendwie, es ist gar nicht mehr attraktiv für mich. So. Oder das Leben der Rechtfertigung hat ein neues Verlangen nach Gerechtigkeit und Reinheit in mir verursacht. Ja, das erleben ganz viele, wachgerufen. Ich wollte zum Beispiel nicht mehr ohne Trauschein leben. Ich wollte mich nicht mehr betrinken am Wochenende. Ich meine, ich war auch so eine Partymaus, ja, muss ich sagen. Leider, ich bin nicht überhaupt nicht stolz darauf, aber plötzlich habe ich gemerkt, das brauche ich nicht, das will ich gar nicht, das gehört nicht mehr zu mir. Ja, was bist denn du jetzt, bist du religiös geworden? Nein, ich will es einfach nicht mehr. Das ist krass. Aber dann beginnen nach einigen Wochen oder Monaten plötzlich die Kämpfe wieder. Weil die alten Prägungen kommen zurück. Ja, und du denkst, was bin ich für ein Loser? Mann, ich dachte, ich hab's gecheckt. Bah, jetzt bin ich wieder der, bin ich immer noch der Alte und wie auch immer, ja. Und hier ist es so wichtig, diese tiefe Beziehung zwischen Rechtfertigung und Heiligung zu verstehen. Es sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Die Rechtfertigung bringt uns Frieden. Paulus sagt, wir haben jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden. Er hat Frieden gemacht. Ich brauche nichts mehr tun, nur annehmen, dass mir vergeben ist. Die Heiligung schenkt uns Freude und Freiheit. Jesus ist uns gemacht für beides, zur Heiligung und zur Erlösung, schreibt Paulus. Das ist schon mal großartig. Also, und die Frage ist, ich habe es gestern kurz erzählt, auch in dem Panel-Talk, wie lerne ich das jetzt? Und für mich ist ein gutes Beispiel Surfen, wie ich Surfen gelernt habe. Ja, so, das war, ich hatte da Vorbilder, ich hatte da jemanden, der mir geholfen hat, mein Vater, andere und so. Auf jeden Fall bin ich rauf aufs Brett, also nicht Windsurfen, ja, nicht die anderen. Windsurfen, auf jeden Fall, erstmal bleibe ich auf dem Brett stehen, ja, also hoch aufs Brett, push, wieder runter, hoch aufs Brett, push, dann geht's drum, das Segel hochzuziehen, ja, hoch, wieder runter, und dann kommt da das Segel auf deinen Arm und eine blaue Flecke und so, es ist einfach, ich lerne, ja, lerne. Und die Lehrer haben gesagt, hey, komm wieder rauf, mach, bleib drauf, irgendwann lernst du's. So, und die haben mich gecoacht und irgendwann war ich ein guter Surfer, konnte ich das machen. So, und es war schön. Und genauso ist es mit der Heiligung auch. Der Heilige Geist ist wie so ein Surflehrer, der uns lernt, in der Heiligkeit zu surfen. Ja, der uns lernt, besser zu werden. Das große Problem ist, dass viele Christen denken, boah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt habe ich irgendwie schlecht gedacht, jetzt habe ich Porno angeschaut. Jetzt habe ich irgendwas gemacht und so. Ich totaler Loser. Gott ist total enttäuscht von mir. Und das ist die größte Lüge überhaupt. So wie mein Surflehrer nicht enttäuscht war von mir, sondern gesagt, komm Tommy, auf, wach, geht's weiter und so. So sollen wir uns nicht den Frieden rauben lassen. Und natürlich raubt es uns den Frieden, wenn wir sündigen. Der Heilige Geist ist da, aber er macht uns aufmerksam und sagt, hey, hör zu. Das ist nicht, wie ich dich gemacht habe. Das ist nicht, wozu du berufen bist. Und er erinnert mich eigentlich positiv daran, hey Tommy, da geht mehr. Herr, schwing dich auf wie ein Adler. Und was soll ich tun? Einfach nur abladen. Herr, vergib mir. Gott danken, dass er mich darauf aufmerksam macht, welche Dinge nicht nach seinem Willen sind. Und es ist doch ein ganz anderes Leben. Ich möchte euch heute einfach ermutigen. In der Heiligkeit zu wachsen heißt nicht, Geißeln, ich schaff's nicht. Nein, befreit sein. Befreit von der Sünde zu sein, befreit von Dingen. Und wenn wir merken, wir haben versagt, dann aufstehen, sagen, Herr, verzeih mir. Und er sagt, schon lang vergeben. Ist schon vergeben. Wenn wir so leben, dann werden wir auch ganz schnell frei von vielen Dingen. Denn Jesus liebt es. Er wartet doch nur darauf, dass wir frei werden von Abhängigkeiten, von Süchten, von dem ganzen Kram, den ich vorher aufgelistet habe. Also, was ist es in deinem Leben heute Abend, bevor wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, von dem du loswerden willst? Einfach weil Gott dich daran erinnert und weil du selbst es weißt, wo du sagst, das will ich überwinden. Da will ich, Jesus, danke, dass du mich daran erinnerst. Hey, und wenn ich zum 10. Mal das Segel hochziehe, ja, und wieder runterfall, egal, ich versuch's, bis es geht. Was ist es? Die eine Sache vielleicht, die du, wo du sagst, hey, oder du kommst heute zum Abendmahl. Abendmahl heißt ja im katholischen Eucharistie Danksagung. Ja, komm einfach und sag, wow, ich bin heilig. Ich bin schon heilig gemacht in meinem Geist. Du hast mir alles gegeben, was ich brauche. Also, hilf mir jetzt. Ich starte neu durch. Von hier, wenn ich nach Hause gehe, in die kommende Woche rein starte, egal, die Mitarbeiter nerven mich, ich bin da immer wieder, meine Mutter immer wieder, drückt sie einen Knopf und ich gehe hoch oder mein Partner, so, geh zu Gott und sag, danke, dass ich es überwunden habe. Danke, dass es schon passiert ist. Und du wirst dich wundern. Viele Dinge werden sich auflösen, weil Gott so gut ist und weil er nur den Glauben braucht, unser Vertrauen, dass er die Macht hat und dass er es getan hat. Jesus, wir danken dir für diesen Abend jetzt, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns berufen hast zu einem wunderbaren Leben mit dir, zu einem heiligen, abgesonderten Leben. Und wir wissen schon lange, dass es nicht heißt, dass wir komisch sind oder anders sind, weil ja, uns unterscheiden, weil wir irgendwie besser sind, sondern weil wir dich haben und weil wir dir folgen und weil wir genauso leben wollen, wie du gelebt hast. Herr, den Menschen zugewandt, Herr, positiv, sie sehen, wie du sie siehst und trotzdem getrennt von der Sünde, getrennt von Dingen, die uns unrein machen und wegziehen von dir. Und so komm, Heiliger Geist, jetzt, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, wenn wir miteinander dich anbeten und loben, dass du uns frei machst. Ich möchte einfach hier, dass heute Ketten gesprengt werden. Herr, Ketten frei werden, Ketten einfach auseinandergehen. Und dass Menschen heute frei nach Hause gehen. Und so lasst uns miteinander stehen und beten. Vater, danke, dass du uns an den Tisch rufst. Danke, dass du Jesus gegeben hast, der für uns gestorben und auferstanden ist. Danke, dass du, Jesus, für uns diesen Weg gegangen bist, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Zu Menschen, die mit dir unterwegs sind und die sich einfach nur freuen, dass du da bist. Danke, Herr, dass du uns an die Hand nimmst. Und so wollen wir dich loben und preisen und wollen dir danken, dass du mitten unter uns bist. Herr, wir wollen loslassen, was uns hindert. Wir wollen um Vergebung bitten, Herr, für die Dinge, die nicht gut laufen in unserem Leben. Wir wollen dich um Vergebung bitten für alle unreinen Gedanken, Handlungen und Taten. Herr, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir uns selbst verletzt haben, wo wir dir nicht geglaubt haben. Und wir wollen zu dir kommen und danken, dass du uns nicht verdammst und verurteilst, sondern dass du sagst, here we go. Ich bin da und du hast die Gnade empfangen für dieses außergewöhnliche Leben.